In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Britta von O2. Sie zeigt mir einmal oder klärt mir einmal, dass AI und KI wirklich ein Buzzword ist, was es schon länger gibt und jetzt irgendwie doch wieder nach vorne kommt. Und zusätzlich dazu, was sie im Konzern mit dem Thema zu tun hat.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt nach, ich glaube, wir hatten eine etwas längere Phase zum Unbundeln, oder? Sozusagen, weil wir den Podcast machen, liebe Britta. Der Podcast oder Britta sitzt mir gegenüber. Die darf sich nämlich jetzt gerne selbst vorstellen und dann steigen wir mit dem jeweiligen Thema ein.
Ja, danke dann für die Einladung und ja, gut Ding will Weile haben, wie es ja immer so schön heißt. Mein Name ist Britta Daffner und ich bin bei O2 Telefonica Head of Data Strategy und wahrscheinlich wie so viele Personen hier auch in deinem Podcast passionierte Daten, ja, Enablerin sozusagen und auch diese Faszination geht bei mir schon recht lange zurück. Also ich hatte das Glück, dass ich schon als Kind immer wieder auch auf die Cebit und Expo mitgenommen wurde und als ich dann dort die ganzen Roboter, insbesondere als Kind damals diese ersten Sony-Roboterhunde gesehen hatte, war es für mich geschehen. Ja. Und das hat dann viele, viele Jahre später dazu geführt, dass ich bei IBM angefangen hatte und dort viele Jahre im Bereich Reporting, Daten, Analytics mit Konzernen zusammengearbeitet habe, um damals State-of-the-Art Analytics-Lösungen zu implementieren und mit Daten Dinge, Prozesse zu verbessern. Und dann, ich glaube, es war so 2015, war ich wieder mal auf einer Expo. Nee, gar nicht Expo, es war Cebit. Und dort wurden diese Cognitoi-Dinos vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du denen begegnet bist. Das waren so kleine Plastiker-Dinos, die damals mit dem ersten System von IBM Watson verbunden wurden. Ja. Und die dazu dienen sollten, dass Kinder mit diesem Dino reden konnten und eben der Dino sich dann eben mit der Kommunikation immer wieder verbessert hat. Und das war so der erste spielerische Use Case, wo dann auch KI jetzt wieder so in Hype gekommen ist. Und auch meine damalige Faszination für diese ganzen Roboter aufgeglüht ist und ich dann ein Jahr später auch bei IBM in eine neue Rolle gewechselt bin und dann eben KI, einen KI-Bereich für Data Analytics und AI aufgebaut habe. Und dort angefangen von kleinen POCs in diesem typischen virtuellen Assistentenumfeld bis dann First-of-a-Kind-Projekte, E-Mail-Automatisierung, was damals noch ein Riesenakt war, E-Mails zu automatisieren, wenn ich jetzt heute überlege, was wir mit Large Language Models für Möglichkeiten haben. Und umso größer die Projekte wurden, umso mehr habe ich dann auch gemerkt, dass meistens nicht die Technologie das Problem ist, sondern die ganzen Change-Aspekte dahinter, also warum solche Themen Probleme auch bereiten. Und das hat mich jetzt eigentlich in meine jetzige Rolle auch mit reingebracht, dass ich zu O2 Telefonica seit Anfang des Jahres gewechselt bin, um dort so diese Datentransformations-Journey von Anfang bis zu Ende auch mit begleiten, mit allen Themen, die eben dazugehören. Ja. Und heute habe ich da jetzt einen großen Fokus momentan auf eine Datenplattform, die wir global aufbauen.
Kannst du uns einmal, Britta, mitnehmen, was bedeutet für dich AI? Weil das Thema hast du oder dieses Buzzword hast du ja schon vor Jahren dann, so wie du dich jetzt gerade vorgestellt hast, mal gestreift. Einmal als Dino auf der Messe und dann aber auch in deiner Verantwortung. Was verstehst du darunter?
Also AI ist für mich so ein Sammelsurium von verschiedenen Technologien, Vorgehensweisen, um menschliche Fähigkeiten zu imitieren. Und darunter kommen dann Dinge wie NLP, das ja auch schon in den 70er Jahren den Ursprung hat, Machine Learning, als ich glaube immer noch am meisten genutzter Anwendungsbereich, wenn es um AI geht, Deep Learning, aber am Ende jetzt auch Generative AI mit dazu.
Cool. So, also wir können ja auch gerne nochmal ein bisschen über deine vergangenen Stellen sprechen, was ihr da umgesetzt habt. Wie seid ihr auf Use Cases gekommen und welche Use Cases habt ihr dann umgesetzt? Und einer der spannendsten Punkte, den du gerade gesprochen hast, ich sage ja immer, es gibt diesen Dreiklang Organisation, Architektur, Kultur. Du hast ja diesen Kulturpart nochmal angesprochen in der Transformation, dass der eines der wichtigsten ist, den umzusetzen. Vielleicht erstmal die ersten Fragen, also was für Projekte und wie habt ihr die Projekte priorisiert, um sie anzugehen, vor allem jetzt auch in der Vergangenheit?
Also im Nachhinein würde ich ein paar Dinge anders machen, aber ich glaube damals, wie heute, war der AI-Hype ganz, ganz groß. Und da kam oftmals die Frage, erstmal, was ist KI und was können wir damit machen? Also dass sehr stark von der Technologie getrieben nach Use Cases gesucht wurde, während ich heute allen empfehlen würde, andersrum zu denken und vom Problem dann auf eine Lösung zu kommen, wo eine Technologie wie KI helfen kann. Ja, aber damals war immer noch auch der Fokus Neugierde da, die Technologie, was kann sie machen, wie kann man mit kleinen POCs auch erstmal starten. Also das war so die Uranfänge. Oder eben das Unternehmen geschaut haben, wo haben wir denn überhaupt schon Daten, mit denen man was machen kann. Und das hat sich dann über die Jahre immer mehr verändert, dass man wirklich nach Problemlösungen gesucht hat. Und ich war viel im Bankenumfeld unterwegs. Und eins der einfachsten Anwendungsfälle war damals im Service Center. Also auch, wo kann man recht schnell auch ein Business Case ganz klassisch rechnen? Wo kann man sagen, dass Dinge automatisiert wurden, entweder durch einen Chatbot, in dem E-Mails automatisch geroutet werden, in dem am Ende aber auch substituiert wird? Auch das ist immer ein Thema gewesen, also so im Service Center, das war am schnellsten. Und das hat sich dann jetzt auch über die letzten Jahre immer mehr und mehr eher Richtung Schriftgut. Wie können wir denn ganze Schriftgut, was wir in Unternehmen haben, intelligenter gestalten, Regulatorien vergleichen, zusammenfassen oder dann eben Richtung Next Best Actions auch wirklich die Kunden ansprechen und diese Datentöpfe heben. Also das ist schon spannend, wie sich das über die verschiedenen Jahre immer wieder entwickelt hat, was so gerade auch die Unternehmensneeds, nenne ich es jetzt mal, waren und auch was die Voraussetzungen waren, um die dann mit Daten erstmal umzusetzen.
Also ganz klassisch, also wie du sagst du eigentlich richtig, ich glaube, früher war oder ist leider immer noch in vielen Unternehmen so, geile Technik, cooles Buzzword, lass uns mal hinterher ran, wir werden schon irgendeine Lösung finden für AI oder irgendein Problem finden für AI, also eher Technik first. Und jetzt so der Klassiker eigentlich umzudrehen und zu sagen, okay, welches Problem haben wir? Und dann in der Werkzeugkiste zu überlegen, welches Werkzeug könnte das Problem lösen?
Und das ist, glaube ich, auch ein Problem immer mit so gehypten Technologien, weil genau das Gleiche begegnet mir momentan ja gerade wieder, wo AI wieder auf ein riesen Podium gehoben wird und auch im Sinne von Generative AI ja momentan noch alle Unternehmen damit werben, eigene ChatGPT-Instanzen zu haben, was schon spannend und gut ist, will ich jetzt gar nicht abreden. Aber natürlich darf nicht vergessen werden, einmal zu hinterfragen, was möchte ich denn eigentlich, welches Problem möchte ich am Ende damit lösen? Ja. Und wie kann ich vielleicht auch messbar machen, wann etwas erfolgreich war oder wirklich einen Benefit gebracht hat.
Definitiv, ja. Und dann im zweiten Schritt oder im dritten Schritt eigentlich hinzugehen und zu sagen, ist es überhaupt wirtschaftlich, so das Problem zu lösen? Mhm. Ich finde, das ist ja immer ganz spannend, dass es, vielleicht finden wir beide eine Analogie, Britta, aber es ist irgendwie, du holst ja auch nicht erstmal, oder du mietest ja nicht auch erstmal ein Auto, weil du irgendwie zum Bäcker fahren willst und hast dann diese Kosten produziert, sondern eigentlich musst du dir ja erst überlegen, wie lang ist die Distanz, die du machen willst, was willst du da überhaupt machen, was willst du abholen, um dann zu entscheiden, welche Werkzeuge du hast. Und die, wie du sagst, viele Unternehmen beschäftigen sich gerade mit dem Thema, ich brauche ein eigenes ChatGPT, bekommen dann eins, stecken Millionen an Euros in dieses Projekt rein, nur damit man es gemacht hat. Klar, Innovation muss sein, aber ich glaube nicht auf jede Kosten. Und die Lösung ist nicht da. Also nochmal zu bewerten, brauche ich überhaupt das Werkzeug in der Kiste, wenn wir in der Analogie bleiben? Oder muss ich überhaupt dieses Auto mieten für das Problem, was ich habe?
Ja, komplett. Stimme ich dir sehr zu.
Cool. Gibt es da irgendwie eine kulturell, weil du auch das Thema Transformation angesprochen hast, hast du da einen Tipp für die Hörer und Hörerinnen, was man mitnehmen kann, also wie du das kulturell vielleicht aufbrechen kannst?
Ja, also ich glaube, das ist halt vielschichtig. Angefangen von einer Datentransformation, also das Thema auch Data Literacy, Unternehmen erstmal dahin zu bringen, auch mit Daten zu arbeiten oder eben konkret auf KI auch zu vertrauen. Ich glaube, am Ende hängt zum einen ganz viel damit zusammen, die Nutzer, Nutzerinnen mitzunehmen, ausprobieren zu lassen, auch Ängste konkret anzusprechen. Ich meine, auf das Eingangsspiel, Beispiel zurück Richtung Service Center, wo sicherlich auch berechtigte Ängste gab, dass Mitarbeitende ihren Job verlieren, gibt es auch sehr positiv Beispiele, auch von einem Unternehmen, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, die Callcenter-Agenten parallel umgeschult haben, um sie dann mit dem Assistenzsystem in eine neue Rolle zu stecken, die dann verantwortlich waren, dieses System immer weiter zu trainieren, zu warten, zu füttern, die sich damit im Grunde in eine ganz neue Rolle hineinentwickelt haben, für dieses AI-System zuständig zu sein. Und das obliegt oftmals ja auch in der Verantwortung von so einem Unternehmen, wie das zu handeln ist. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich, an den Nutzern da zu sein, zu kommunizieren, auch eine Vision auszugestalten und das Ganze irgendwo auch greifbarer zu machen. Also in meiner jetzigen Rolle geht es ja auch darum, wie wir datengetriebener auch den Finanzbereich in Zukunft gestalten können und wie man vielleicht dann auch von traditionellen Excel-Papieren weggeht und in neuen Report-Formen denkt, in dem nicht ein Report 1:1 in Tableau oder Power BI oder was für so ein Report am Ende auch immer da rauskommt, das zu übersetzen, weil ja so ein dynamischer Report vielleicht auch eine ganz andere Informationsdichte hat, sondern auch sich da auf was Neues einzulassen und sich ja auch erstmal Interesse und Neugierde auch für so eine Technologie mitzuwecken. Und ja, ich glaube, genau dieser Change- und Kommunikationspart, den man ja eigentlich auch immer bei Transformationsprojekten findet, der wird einfach oft zu oft vergessen in solchen Themen.
Ja, der liebe Tom, der mit mir gemeinsam in The Data Institute arbeitet, wo wir andere Unternehmen ja im Data-Bereich beraten, sagt immer einen guten Punkt, oder ich weiß nicht, ob er den auch zitiert, aber den 1 Euro, den du in Architektur, also in Technik investierst, musst du dreifach in die Organisation und in die Kultur stecken, damit es überhaupt funktioniert. Ich glaube, das denken viele nicht, sondern die investieren irgendwie, holen die neue Technik, holen sich das neue Flaggschiff von irgendeinem großen Anbieter und haben dann die Situation, dass es rumsitzt und nicht genutzt wird in dem Umfang, wie man sich es eigentlich vorstellt. Nimm uns doch mal mit in deine aktuelle Rolle. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen und wie du zu den AI-Themen stehst. Nimm uns doch mal konkreter mit zu dem, mit was du dich jetzt da beschäftigst.
Also vielleicht ein großes Thema, wieder auf den Finanzbereich zurückzukommen, ist eben der Aufbau einer globalen Datenplattform. Das heißt, zusammen mit unserer Muttergesellschaft aus Spanien, dann eben den verschiedenen Landesgesellschaften, wie eben auch Deutschland oder unter anderem Brasilien dazu, eine globale Plattform aufzubauen, auf die Finanzkennzahlen kommen sollen, indem man zusammen so eine Plattform leveraged, Daten nutzbar macht, auch nicht finanzielle Daten, Reports teilt sozusagen, zu gucken, wie kann man gemeinschaftliche Reports, die eigentlich jedes Land für sich selbst erstellen muss, einmal erstellen und am Ende eigentlich eine übergeordnete Plattform zu haben, auf denen alle Daten zusammenfließen. Und das ist so ein Thema, das wir jetzt vor einigen Monaten als Pilot erstmal gestartet haben, was schon ein Riesenmammut ist. Also es klingt so einfach, weil auch hier wieder die Technologie nicht unbedingt das Problem ist. Also es gibt schon so ein paar Herausforderungen, wenn man überlegt, man möchte am Ende auch so eine einheitliche Plattform bauen und jede Landesgesellschaft hat auch andere Ausgangssituationen, was Architekturen, Systeme angeht oder auch schon bei solchen Dingen wie KPI-Definition, Datenqualität, dass man das alles so zueinander mappt, dass es wirklich einheitlich oder zusammen ist. Also das ist natürlich schon eine große Aufgabe oder auch eine Architektur zu finden, die für alle passt. Aber auch hier ist, ich sag mal, dass das weitaus größere Thema ist, wie schafft man ein gemeinsames Verständnis? Gemeinsames Verständnis oder auch verschiedene Bedürfnisse der verschiedenen Länder, was Datenschutz und Compliance angeht, die zusammengebracht werden müssen, Governance-Systeme, die aufgesetzt werden müssen, um dann so ein System wirklich nutzbar zu machen, wo ganz viele unterschiedliche Wünsche auch zusammenkommen und Visionen, wie so ein System am Ende ausgebaut werden soll. Und das ist dann tatsächlich noch mehr ein Change-Projekt in der eigentlichen Basis als jetzt ein reines Technologieprojekt, um das eben umzusetzen, geschweige denn dann am Ende auch wirklich bei den Nutzern auch hier wieder ein Verständnis zu schaffen, wie man in Zukunft mit anderen Systemen, Plattformen arbeiten kann, um die Prozesse auch hier wieder vielleicht auf eine neue Art und Weise zu denken.
Ja. Also lass uns das Thema mal zerschneiden, damit wir die Hörer und Hörerinnen nochmal mitnehmen. Also eigentlich zu sagen, das Problem ist, ihr braucht eine zentrale Plattform, wo alle Finanzkennzahlen von Gesamt-O2 abliegen. Nee, die Formulierung ist ja noch anders. Eigentlich den Überblick zu allen Finanzkennzahlen, um die Kennzahlen über alle Gesellschaften zu vergleichen, ist ja sozusagen das Problem oder die Herausforderung, richtig?
Ja, nicht nur zu vergleichen. Also es geht, im Grunde, wenn wir überlegen, wie sieht ein datengetriebenes Unternehmen der Zukunft aus? Ich sag mal, wenn es auf dem Blatt Papier wünscht dir was wäre, ist es ja der Wunsch, wohin schon alle versuchen hinzukommen, dass du eine Plattform hast, ein System hast, wo du irgendwann deine Daten sammeln kannst, um wirklich Auswertungen zu machen, Daten aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen, reinzudrillen, durchzudrillen. Das ist ja so die Idee dahinter. Und natürlich auch Synergien zu nutzen, indem du nicht Systeme mehrfach aufbauen musst, die im Grunde für mehrere Länder in der Theorie gleich sein könnten oder ähnlich sein könnten. Und das ist so eigentlich so der Kern dahinter, zum einen Daten besser nutzbar zu machen und am Ende eben auch Synergien über mehrere Länder zu schaffen, um Ressourcen am Ende auch zu bündeln, um solche Plattformen mehrfach nutzbar machen zu können und dann eben auch Daten wie Kennzahlen, KPIs zu vereinheitlichen, um auch die Reporting-Prozesse in Zukunft besser abbilden zu können. Und das ist eigentlich so der Kern des Ganzen, weil ja doch auch viele Unternehmen, wenn es verschiedene Landesgesellschaften haben, auch ähnliche Bedürfnisse haben oder ähnliche Systeme haben, die ja jeder für sich selbst aufbauen muss.
Und dann sagt ihr, ihr macht es mit einer zentralen Plattform, also wo alle Daten erstmal reinfließen. Und wenn man aber jetzt sozusagen so läppisch sagt, da fließen alle Daten rein, muss man ja erstmal definieren, welche Daten. Und viel spannender, was du dann ja nochmal gesagt hast, dieser Punkt zu sagen, wie definiere ich Umsatz, Kosten, also die Metriken und Dimensionen, die mit dazu liegen, damit man überhaupt sich die Übersicht schafft.
Ja.
Ich finde das eins der größten kulturellen Punkte, weil du eigentlich, simpel gesprochen, großen Abteilungen sagst, dass sie jetzt auf eine ganz andere Kennzahl optimieren sollen. Also vermeintlich. Es gibt, der eine sagt, das ist mein Kunde und man sagt plötzlich, die Kundendefinition ist aber nicht, hat in den letzten 12 Monaten gekauft, sondern die Kundendefinition ist jetzt, um irgendein Beispiel zu nennen, du musst jetzt auf 6 Monate gehen und alleine aus politischen und sonstigen Gründen verändert sich dann die Zahl, entweder hoch oder runter. Und da hat jeder Bock, dann nochmal viel, viel intensiver mitzusprechen und zu diskutieren, oder?
Ja, also da muss ich schon sagen, ich meine jetzt, wenn es um reine Finanzkennzahlen geht, die werden sich ja nicht komplett verändern. Das wäre komisch, wenn man ja auch schon gewohnt ist, einheitliche Bilanzen zu machen. Sollte so nicht sein. Aber ich meine, wird natürlich spannend, sobald wir die nächsten Schritte weitergehen und nicht nur Finanzkennzahlen dort mit dazu nehme, sondern eben auch andere Reporting-Kennzahlen. Und ich meine, auch ein Thema, das ja gerade alle Unternehmen herumtreibt, ist auch das Thema ESG-Reporting. Im Grunde, wenn man es jetzt mal einfach sieht, ist es erstmal nur ein Reporting, wovon wir das E, also das Environmental, noch am besten messbar machen können mit einheitlichen Kennzahlen, sei es CO2-Ausstoß, die Zahlen, aber wenn es dann um das S, Social und Governmental, dann geht, fängt es ja schon an, dass die Regulatorik da ein bisschen schwammig wird und wie man diese Dinge messt. Und das jetzt nur als Beispiel für eben auch andere nicht finanzielle Kennzahlen. Und da hast du absolut recht, da gibt es verschiedene Messweisen, die dann eben das zusammengebracht werden, damit man überhaupt Daten zusammenbringen kann, logisch.
Ja, es war jetzt gar nicht auf euch bezogen und dass bei euch das Problem ist, aber ich glaube, also nicht, ich glaube, ich weiß aus den Projekten, die ich vorher gemacht habe, dass da das größte Problem ist. Mhm. Und ich glaube, das muss man einfach sauber aufmachen. Du hast gerade nochmal angesetzt und wolltest was sagen.
Ja, also und vielleicht abseits auch jetzt von der Finanzplattform, weil das vielleicht, ich weiß nicht, wer alles auch bei dir zuhört, schon auch was Spezielles sein kann, wobei Datenplattform, glaube ich, auch ein aktuelles Thema ist. Auch das Thema AI ist auch ein spannendes. Jetzt auch, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass jetzt der Hype neu aufgetaucht ist und momentan sich ja auch viele Unternehmen damit beschäftigen, wie können sie AI jetzt noch viel dringlicher in ihre Organisation mit reinbringen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was ich mir jetzt auch nochmal aus meiner O2-Telefonica-Brille angucke. Und vielleicht auch da nochmal reinzugehen, wie wir momentan mit dem Thema umgehen, weil ich glaube, das kann auch ganz spannend sein, weil wir am Ende auch immer wieder auf die gleichen Themen kommen, auch was Synergien und auch teilweise wieder Change angeht, zurückkommen. Also bei O2 Telefonica ist es tatsächlich so, das hat mich von Anfang an auch begeistert, ist, dass das Unternehmen an sich sehr, sehr weit ist, was KI angeht. Also im Vergleich zu vielen Kunden, die ich gesehen hatte, haben wir natürlich aus der Natur getrieben, dass wir sehr viele Daten besitzen. unzählige KI-Use-Cases, also angefangen im Kundenbereich, auch E-Mail-Routing, Chatbots, aber auch Supply Chain Monitoring, wenn es darum geht, die gesamte Lieferkette von über 2000 Kunden mit Daten immer wieder zu checken, ob es dort irgendwo risikominimierende Aspekte gibt, die man automatisch sehen müsste, die Auslastung von unseren Netzen, die mit AI gesteuert werden, auch das Thema Predictive Maintenance, also da gibt es ganz, ganz viele sehr spannende Cases, die da sind. Und Telefonica hat bewusst die letzten Jahre sich dazu entschieden, dass wir diesen Ansatz dezentral fahren, also dass wir Wissen und Know-how in allen möglichen Bereichen aufgebaut haben. Also es gibt im HR-Bereich gibt es Datenspezialisten, im Finanzbereich, im Technologiebereich, überall. Und dadurch ist das ganze Thema auch so gewachsen. Ein Thema ist jetzt natürlich auch mit der aufsteigenden Regulation und eben auch hier wieder, wie kann ich Synergien nutzen, wie kann ich vielleicht auch Lösungen wiederverwenden, ist jetzt eher das Thema, wie kriege ich das ein Stück weit auch wieder zentral zusammen, also nicht um das Dezentrale komplett aufzuheben, sondern eher das anzureichen mit auch einer zentralen Klammer eventuell und wie kann ich dort diese Themen einfach besser nutzbar machen. Und ich glaube, das ist auch so ein spannendes Thema, wenn ich mir momentan die Regulierung von KI anschaue, immer so die Frage, was ist so der beste Ansatz für ein Unternehmen? Mache ich das dezentral? Mache ich es zentral? Wie schaffe ich es dazu, KI erstmal im Unternehmen zu verankern, aber am Ende auch wieder nutzbar zu machen, oder eine Übersicht zu haben, was eigentlich mal im Unternehmen in dem Hinblick passiert?
Ich bin ja in der gleichen Funktion wie du, dass man versucht, zentral was aufzubauen, ist der Gefühl, wie du sagst, dass dezentral irgendwas wegkommt, was aber bei KI oder bei den anderen Themen ja eigentlich gar nicht funktioniert. Es kann doch nicht jeder dezentral versuchen, eine eigene Lösung oder ein eigenes Produkt oder irgendwas aufzubauen, wenn du das Know-how, nicht nur das Know-how, vor allem eher Plattform oder die Technik zentral zur Verfügung stellen kannst und gar nicht aus dem Gedanken, das zu zentralisieren, damit man es nur zentral macht, sondern eher unter dem Gedanken, Kosten oder Effizienz oder Effektivität zu schaffen, oder?
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe. Wie wird ein Unternehmen datengetrieben? Auf was muss man dabei achten? Was sind Fails? Und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein? Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Mhm. Auch hier, da gibt es auch bei uns noch eine kleine Besonderheit. Also wir haben ein sogenanntes Data and Digital Competence Center. Also wir haben schon eine zentrale Einheit, die auch Daten zur Verfügung stellt, die eher so unter dem Motto Daten, Demokratisierung, Daten an alle verfügbar macht. Und auch hier, dass du mit Self-Service-Ansätzen mit Daten arbeiten kannst. Es gibt eine ganz große auch Trainings-Library, auch zum Self-Enablement. Und das ganze Team unterstützt auch bei den Umsetzungen von KI-Projekten zum Beispiel. Also da gibt es schon eine zentrale Einheit. Aber was das Team jetzt nicht macht, ist die ganzen Use-Cases zu sagen, was ein Bereich machen darf und was nicht zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, wie man auch so eine Kombination aus diesem Zentralen und Dezentralen schaffen kann, um auch erstmal so ein Thema wie jetzt KI wachsen zu lassen. Wenn ich, welchen Ansatz ihr zum Beispiel auch gewählt habt. Aber das ist etwas, was mir hier auch begegnet ist, so aus der Kombination zwischen, du hast zwar eine zentral unterstützende Einheit, die aber nicht allein nur für Know-how zuständig ist, sondern auch eher versucht, das einzelne Know-how und die Umsetzungskraft auch in die verschiedenen Bereiche mit reinzugeben.
Ja, kann ich was bei uns erzählen? Wir versuchen, sogenannte Squads aufzubauen, also aus unterschiedlichen Gewerken wir sind ein Spartenkonzern, in der jeweiligen Sparte Teams zu bilden, also so wie man es klassisch vielleicht auch aus dem Data-Bereich kennt oder früher aus der IT, Du hast DevOps-Analysten und Co. mit dabei, so würdest du es auch in Richtung AI machen und hast da eine verantwortliche Person pro Squad, die gar nicht sozusagen maximal viel Bürokratie produzieren soll, aber die so ein bisschen den Überblick hat. Die reportet wiederum an die Gesamtsparten verantwortliche Person für AI und diese jeweiligen Personen sitzen gemeinsam in dem Gremium und da ist einer, den suchen wir ja auch gerade, oder sie für Head of AI, für den Gesamtkonzern verantwortlich, der sich dann wieder, wo ich auch mit dem Gremium drin sitze, mit uns abstimmt und sagt, was sind die Themen. Und damit hast du eigentlich gewährleistet, dass die dezentralen Einheiten auch so flexibel und so schnell wie möglich unterwegs sein können, sich eigenständig für ihre Themen beschäftigen können und du nicht so eine zentrale Warteschlange aufbaust, von welchen Use Case gucken wir uns jetzt an, aber auf der anderen Seite auch schaffst, einen Wissensaustausch zu produzieren. Und wenn wir ehrlich sind, der Ist-Zustand, wenn jetzt hier jemand ist und sagt, er muss das Thema irgendwie organisieren, wir haben, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Britta, erstmal angefangen mit erstmal Bestandsaufnahme. Wer macht denn überhaupt was gerade mit AI im Unternehmen? Und dann wird eigentlich schon transparent, wer ist wo schon Champion und kann eigentlich den anderen mal beibringen, ob man das in der Form auch nutzen kann.
Ja, total. Also auch erstmal die Übersicht zu bekommen, was ist denn eigentlich schon da und was für mich auch so der nächste Schritt ist, so Sachen hatten wir in IBM zum Beispiel ganz stark, es sind auch Dinge einfach wiederverwendbar zu machen. Du kannst dem verschiedene Namen geben, irgendwie Asset, Libraries, wie auch immer. Also auch, wo kannst du Algorithmen, zum Beispiel ein Churn-Algorithmus für Kunden-Churn-Rates adaptieren, um für Mitarbeiter-Churn zum Beispiel wieder nutzbar zu machen. Oder wo kannst du, beste Beispiel sind ja auch virtuelle Assistenten, wenn du diese Pipeline ohne den Inhalt immer wieder anderen Bereichen zur Verfügung stellst, trotzdem gleiche Assistenten auf Knopfdruck dann wieder hochziehen zum Beispiel. Und solche Sachen ist, glaube ich, in dem Umfeld extrem spannend, weil solche Lösungen ja doch sehr, sehr viel Arbeit kosten können, sie immer wieder von der Pike aufzusetzen.
Und das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ja, sind wir wieder beim Anfang unseres Podcasts, also darüber zu sprechen, welche Kosten liegen eigentlich hinter jedem einzelnen Werkzeug und lohnt sich's? Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als verantwortlich oder eigentlich jeder, der ein Thema verantwortet, zu bewerten, kann man mit dem Thema was lösen? Und bei uns ist die Besonderheit, wir hängen ja viel an diesen Hype-Themen gerade dran, glücklicherweise oder auch unglücklicherweise. Und dann wird immer darauf geschielt und gesagt, es wird schon mit Data Science, war es vor Jahren, davor war es jahrelang mit Big Data, kriegen wir das bestimmt gelöst. Dann war Data allgemein irgendwie das Buzzword und jetzt ist gerade AI und KI, damit kriegen wir schon alle Sachen gelöst. Und danach sind wir alle die Besten. Das ist ja irgendwie gerade nicht der Fall. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder auf dem Schirm haben, zu sagen, okay, lass uns aber erstmal bewerten, macht es überhaupt Sinn, hier mit dem Schraubenzieher versuchen, den Nagel reinzudrücken. Es wird irgendwie funktionieren, aber es kann auch Schmerzen verursachen.
Ja, ja. Auch weil es verschiedene Layers gibt. Also momentan ist ja schon sehr spannend, dass auch immer mehr KI automatisch in irgendwelche Tools implementiert wird. Gerade auch jetzt die ganze Nachrichten, wie dass auch Microsoft jetzt auch Copilot auch mit alle Systeme reinbekommt. Von dem her ist dann auch KI automatisch nutzbar für alle möglichen Anwendungen. Aber die andere Seite sind ja auch immer noch die individuell entwickelten KI-Lösungen. Man muss schon sagen, auch das ist ja eine Journey, die so ein Unternehmen verfolgt. Und man kann auch nicht immer alles direkt nutzbar machen. Auch da sind wir wie bei dem Thema auch Datenstrategie. Erstmal die Architekturen zu haben, die Daten zu haben, die Qualität der Daten zu haben, um sich dann vielleicht auch erstmal Erfahrungen im Report, Analytics und dann auch Machine Learning dann zu machen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass manche Technologien man auch nicht immer alles sofort haben kann und auch erstmal viel an Hausaufgabe und Vorarbeit zu machen ist, bevor man am Ende wirklich da ankommt, was viele heute als datengetrieben zu nehmen betiteln.
Glaubst du, dass eine Strategie unablässlich ist?
Ja, also auch da gibt es viele Namen, aber so eine Art Datenstrategie in Verbundenheit auch mit KI-Strategie ist wichtig. Ich meine, kommt natürlich auf die Unternehmensgröße drauf an. Also man braucht jetzt nicht alles mit irgendwelchen Strategien oder 100 Seiten Strategiepapier erschlagen, sondern ich glaube, man sollte immer gucken, dass man die Dinge auch pragmatisch und eher auch praxisorientiert angeht. Aber vor allem, wenn Unternehmen auch historisch gewachsen sind, macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch eine zentrale Strategie zu nehmen, dass eben diese verschiedenen Puzzleteile auch ineinander greifen können, vielleicht verschiedene Projekte, verschiedene Transformationen, die in so einem Unternehmen passieren, auf ein gemeinsames Ziel zu steuern, dass klar ist, wie auch so eine Unternehmensgovernance aussieht, wer ist denn für das Thema KI zuständig, Wer stellt denn sicher, dass die Lösungen immer die aktuellen regulatorischen Anforderungen erfüllt und so weiter und so fort. Und angefangen auch, wie können wir eine Architektur bauen, die bestmöglich KI-Cases, Arbeit mit Daten ermöglicht und dann auch die Verknüpfung wieder Richtung HR zum Beispiel zu machen. Wie können wir dann unsere Belegschaft auch wieder trainieren oder reskillen, um auch mit den neuen Fähigkeiten der sich entwickelten Zeit anzupassen. Also das sind schon, und das ist es, warum ich auch das ganze Thema Daten oder Datentransformation ja so extrem spannend finde, weil es so viele Facetten mit sich bringt und ich denke, noch mehr als je zuvor auch notwendig macht, dass wir vernetzter denken, die Dinge als Ganzes betrachten, überlegen, wie kann auch so eine Gesamtstruktur für so ein Unternehmen aussehen, weil dann werden Datenlösungen erst am Ende richtig groß. Nicht ohne Grund sind ja vor allem auch die, ich nenne es jetzt mal jüngeren Unternehmen, die noch auf einer grünen Wiese anfangen konnten und von Anfang an Datenplattformen aufgebaut haben, irgendwo auch im Vorteil, weil dort die einzelnen Prozesse so noch sehr gut ineinander greifen und noch keine Legacy-Systeme da sind.
Das ist ein guter Punkt und ein wichtiger Punkt, den die Hörer und Hörerinnen eigentlich nochmal mitnehmen sollten. Ich glaube, man darf in dieses, du hast es gerade super formuliert, Britta, nochmal dieses, es gibt verschiedene Namen für die Datenstrategie. Es ist nicht, also ich glaube, das Wort Strategie ist schon ein schweres Wort. Das ist schwer zu begreifen und schwer irgendwie zu definieren und jeder hat so eine unterschiedliche Meinung. Strategie kann für den einen irgendwie 80 Seiten sein, für den einen nur den einen Satz. Aber ich glaube, wie man was einsetzt, also wie man was oder welches Werkzeug einsetzt und für was, ist bestimmt zu definieren. Und das ist eigentlich auch sehr gut formuliert gewesen von dir. Vielen, vielen Dank dafür.
Und da auch ein Hinweis, und ich war ja selbst jahrelang auch auf der anderen Seite tätig in der Beratung, aber was mir auch jetzt immer, auch ich immer mehr merke, wie wichtig es ist, diese Dinge auch nicht komplett outzusourcen. Also auch wenn Leute Strategie hören und Papier arbeiten, man kann sich da gerne Unterstützung holen, spricht ja gar nichts dagegen, aber ich glaube auch bei den Themen ist einfach wichtig, auch viel da, wo es möglich ist und auch das, nicht jedem Unternehmen ist es möglich, aber da, wo es möglich ist, bei den zentralen Positionen auch eigenes Know-how aufzubauen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, denn die internen Leute kennen dann doch die Strukturen, Architekturen, all das, was da so sich angestaut hat, immer noch am besten und das sollte auf jeden Fall in Kombination gerne auch mit dem externen Team passieren, aber das ist nichts, was ich komplett als done for you abstempeln würde, sondern wo sich auch Unternehmen wirklich auch vom Board aus, vom Vorstand dafür entscheiden sollten, wie kann denn so eine Strategie auch unsere Geschäftsstrategie unterstützen, was wollen wir denn damit? Denn das, was Unternehmen mit KI oder Daten erreichen wollen, ist ja nicht für jedes Unternehmen gleich.
Ja, meistens ist ja so ein bisschen Henne und Ei und man wird immer ein bisschen geschmunzelt, weil viele sagen dann, wir müssen die Datenstrategie oder die AI-Strategie von der Unternehmensstrategie ableiten. Und dann fragt man in manchen Unternehmen mal ins Leere. Das ist immer ein bisschen kritisch. Ich habe dann aber für mich entschieden oder auch den Tipp an alle anderen, dann macht die Strategie auf den Annahmen, die ihr habt und auf die letzten Wege, die man so sieht und das Licht im Tunnel, wo man hin will, weil sonst hast du die Situation, dass du es nicht gelöst bekommst. Und in ganz, ganz großen Organisationen ist es ja auch meistens so, dass du nicht die eine Unternehmensstrategie hast, sondern vielleicht eine Spartenstrategie, die du dann eben runterbrechen musst und an die du dich dann auch jeweils anpasst.
Darf sich ja auch iterativ entwickeln, ne? Es soll ja nicht definitiv ein statisches Dokument sein, was dann 20 Jahre in der Schublade liegt.
Ja. Genau. Ich glaube, es ist auch Mut zur Lücke, starten, schauen, was passiert, anpassen und dann auch in die richtige Richtung gehen. Sehr, sehr cool. Liebe Britta, hast du denn noch weitere Themen, die wir besprechen wollen? Oder ansonsten hätte ich meine zwei klassischen Abschlussfragen. Wir sind schon bei 34 Minuten circa.
Hau raus.
Hau raus, cool. Ja, vielen, vielen Dank für die Folge. An alle, die jetzt noch hören und gerade zum ersten Mal hören, nehmt den Podcast in die Hand oder ihr habt ihn in der Hand, Apple Podcast und Spotify, bewertet den Podcast, das würde mir helfen. Wenn ihr Bock mehr habt zu erfahren, was Britta macht und ihr in einer ähnlichen Situation seid, dann nutzt die Chance und schreibt sie vielleicht auch an. Ansonsten freue ich mich auch eben auf eine Zuschrift an meine Stelle. Ja, was machst du noch privat mit Daten? Ist ja meine Frage. Und die zweite, die du danach beantworten darfst, ist, welchen Filmtitel würdest du deinem Data geben?
Was mache ich privat mit Daten? Ich glaube, da fallen mir direkt mal zwei Themen ein. Einmal Smart Home als Stichwort.
Sehr schön.
Wobei ich da auch noch mehr Credits meiner besseren Hälfte nochmal zuschreiben muss. Wir versuchen alles Mögliche, was wir so im Haushalt haben, auch automatisiert zu gestalten, intelligent zu gestalten. Bin großer Fan auch von dem Nuki-Schloss zum Beispiel. Das ist schon echt ein Gamechanger, und immer wenn ich jetzt auf Reisen bin, vermisse ich es dann doch, dass man die, sei es angefangen von den Lampen bis allen anderen, nicht so zentral steuern kann wie dann zu Hause.
Ja.
Und ein anderes Thema ist für mich, sind so Health-Daten. Also ich habe auch den Aura-Ring, der sehr Schlafdaten schön. Misst, und das finde ich irgendwie unheimlich spannend zu sehen, wie dann doch verschiedene körperliche Verfassungen, wie man auch auf den Daten dann sehen kann, wie diese Wechselwirkungen dann stattfinden. Also gar nicht, dass ich dann unbedingt so viel damit mache oder ableite, aber das finde ich extrem interessant, auch das ganze Thema Health und Health-Daten, wohin sich das jetzt auch in den nächsten Jahren entwickelt.
Ja, sehr schön. Filmtitel.
Filmtitel. Ich würde mal sagen, so ein der Datenturm von Babel mit aber Happy End. Ja. Auch, dass es manchmal, wenn man große Projekte, wie bei mir in meinem Beispiel, eine globale Datenplattform, das braucht einiges an Arbeit, und es ist nicht immer einfach, wenn es Irrungen und Wirrungen gibt mit verschiedenen Sprachen, die Menschen sprechen, angefangen von verschiedenen Ländergesellschaften, aber auch verschiedene Verständnis von Daten, Nutzbarkeit von all dem, und da dann doch einfach sich nicht abhalten zu lassen, versuchen, eine gemeinsame Sprache irgendwo zu finden und am Ende auch so ein Projekt erfolgreich zu stemmen, im Kleinen wie im Großen.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ich hatte ja verstanden gehabt, dass du, dass ihr da gerade im Anfang seid und Sachen macht. Das heißt, ich würde so frech sein und irgendwie in 3 bis 6 Monaten nochmal anklopfen und fragen, wo ihr dann steht und was sich so verändert hat.
Du darfst immer anklopfen. Und ich hoffe mal, dann da hat sich dann viel verändert nochmal.
Ja, ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Folge.
Gerne.